Moin zusammen, wir haben wieder eine neue Folge Studentenfutter für euch und ich finde, es ist eine ganz besondere, denn ich durfte mit Verena Pauster sprechen. Verena ist bekannt dafür, dass sie sich für Bildung stark macht. Sie hat zum Beispiel letztes Jahr den Hackathon Wir für Schule initiiert und aber auch ein Bestsellerbuch geschrieben, das heißt Das neue Land, und in dem schreibt Verena über ihre Vision für Deutschland. Da geht es also ganz viel um die Punkte Nachhaltigkeit, Unternehmertum, aber auch Bildung, über Gleichberechtigung. Und darüber sprechen wir jetzt natürlich auch im Gespräch. Ich fand es total bereichernd und bin auch mit einer total guten Energie aus dem Gespräch rausgegangen und habe jetzt richtig Bock, irgendwas anzupacken. Ich hoffe, es geht euch auch so und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo Verena, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
Hallo, sehr gerne.
Ich freue mich wirklich sehr. Man muss ja auch mal kurz dazu sagen, das ist eine ganz besondere Geschichte, wie das entstanden ist, dass wir die Ehre haben, dich heute zu interviewen. Und zwar hatten wir uns als Team bei Instagram vorgestellt und jeder quasi unseren Traumgast im Podcast genannt. Und da hatte ich dich quasi markiert und darauf bist du aufmerksam geworden. Und deshalb haben wir jetzt das Glück, dass du heute da bist. Also vielen Dank dafür.
Ja, danke fürs Markieren. Und bei Studenten und natürlich besonders Studentinnen kann ich eigentlich gar nicht Nein sagen.
Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir machen das immer so zu Beginn, dass wir 5 schnelle Fragen stellen. Und damit würde ich einfach mal starten. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Wunderbar. Was ist denn deine Lieblings-App auf dem Handy?
Also meine Lieblings-App auf dem Handy ist eigentlich zurzeit Volt. Die bringen nämlich Essen. Und da ich ja hier im Homeschooling versinke und im Homeoffice und irgendwie versuche, dass wir hier alle diesen Lockdown einigermaßen schaffen, kocht Volt für uns. Das ist sehr angenehm. Es ist ein Essenlieferdienst.
Das klingt gut. Essen ist immer auf jeden Fall eine gute Antwort. Und hast du ein Vorbild?
Oh, ich habe viele Vorbilder. Um mal so ein paar zu nennen, Miriam Meckel, Ann-Christine Achleitner, dann Lea-Sophie Kramer. Also so Frauen, von denen ich mir eine Scheibe abschneide, die ich bewundere für die ein oder andere Sache, die sie machen. Also ich bewundere sie für alles, aber die eine macht eben das besonders toll und das schneide ich mir dann da ab und die andere was anderes. Und aber auch echt viele Männer, zum Beispiel René Obermann, der ist Airbus-Aufsichtsratsvorsitzender und ist ein Mentor von mir. Also querbeet, glaube ich, suche ich mir irgendwie tolle Menschen, um von denen Rat zu kriegen.
Und wenn du nicht in Deutschland leben würdest, wo wäre das dann? Hast du irgendwie ein Lieblingsland?
Ich glaube, dann würde ich in Tokio leben. In Japan.
Das ist spannend.
Nicht für immer.
Da wäre ich eigentlich letztes Jahr hingereist.
Ja, genau. Und ich bin vor 3 Jahren hingereist. Also ich würde da jetzt nicht für immer leben, aber ich habe so gerade in den letzten Monaten gedacht, was wäre, wenn wir mal mit der ganzen Familie für 1 oder 2 Jahre in Tokio leben würden.
Cool, außergewöhnlich. Was möchtest du denn gerne noch lernen?
Französisch, Chinesisch, Python, also ich könnte dir eine riesen Liste an Sachen sagen, die ich mir immer wieder aufschreibe, so das muss auch noch passieren, und dann stelle ich erstens immer fest, dass mein Gehirn auch nicht jünger geworden ist und dass es gar nicht mehr so leicht ist wie früher und dass natürlich die Zeit eigentlich fehlt, aber manchmal hoffe ich, dass nochmal so ein Year of Learning irgendwann drin ist und dann sattel ich bei so ein paar Sprachen oder Programmiersprachen nochmal ein bisschen drauf.
Und was war dein Traumberuf als Kind?
Ganz bescheiden Olympiasiegerin. Und das wechselte auch so von Tag zu Tag, in welcher Disziplin, je nachdem, was ich gerade spannend fand. Aber ich habe mir immer so vorgestellt, wie ich so auf die Zielkurve im Sprint oder Staffellauf bei Olympia einlaufe. Das war mein Ding als Kind.
Das finde ich aber total cool. Spannend. Mega. Sehr, sehr cool. Dann lass uns doch gerne richtig starten. Vielleicht könntest du dich ja einmal ganz kurz vorstellen. Wenn man quasi bei LinkedIn guckt, dann steht da nämlich eine ganz schön lange Liste. Du bist nämlich Startup-Gründerin, Bestseller-Autorin, Initiatorin von einem Hackathon. Wie würdest du dich denn in einem Satz vorstellen?
Ich glaube, in einem Satz würde ich sagen: Hallo, ich bin Verena, ich bin 42 Jahre alt, bin verheiratet, habe 3 Kinder und bin Unternehmerin. Und nicht nur, indem ich eigene Unternehmen gründe, sondern indem ich versuche, auch Dinge unternehmerisch voranzutreiben.
Das klingt sehr gut und auf den Punkt gebracht. Vielleicht kannst du auch einmal ganz kurz erzählen, was hast du denn bis jetzt so gemacht? Also hast du studiert? Wie ging es dann weiter? Wie war so dein Weg? Wie bist du da gelandet, wo du heute bist?
Genau, also ich habe Abi gemacht, dann habe ich studiert Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Finanzen, Rechnungslegung, Controlling in St. Gallen. Dann bin ich erstmal so durch diverse Angestelltenverhältnisse gelaufen, habe aber relativ früh dann auch eine eigene Geschäftsidee versucht umzusetzen mit Mitte 20. Das hat leider nicht funktioniert. Da waren wir, sagen wir mal, im Positiven unserer Zeit voraus. Im Negativen haben wir es einfach nicht hingekriegt. Und dann habe ich 2012 mein erstes richtiges eigenes Unternehmen gegründet, Fox & Sheep. Das ist eine App-Firma für Kinder-Apps, die bis heute einer der größten Kinder-App-Entwickler Deutschlands ist. Und dann diese Firma an Haber verkauft, einen deutschen Mittelständler, der eigentlich eher so für Brettspiele und Holzspielzeug und so bekannt war. Und mit denen zusammen Digitalwerkstätten entwickelt, also Orte, an denen Kinder programmieren, Robotics und die Zukunft lernen können.
Und was machst du jetzt quasi heute? Also du hast ja quasi jetzt ganz, ganz deine Finger noch in ganz vielen Töpfen. Aber kannst du vielleicht noch einmal so einen Abriss geben? Wie sieht deine Woche aus? Was macht Verena Pauster den ganzen schönen Tag?
Tja, das sieht jeden Tag anders aus. Also heutzutage sozusagen, also letztes Jahr habe ich ein Buch geschrieben, Das neue Land. Und aus so einem Buch, das weißt du vorher auch nicht, entsteht dann ganz viel. Also zum Teil habe ich darin Lösungen beschrieben, die ich jetzt umsetze. Sei es die Lösung, dass Vorstände und Vorständinnen eine Auszeit für Elternzeit und Mutterschutz nehmen können. Sei es ein Hackathon, wir für Schule, wo wir die Schule von morgen neu denken. Oder eben andere Bereiche, wo ich mir überlege, wie kann die Wirtschaft nachhaltiger werden, wie können wir nachhaltiger gründen, kann es eventuell sogar eine nachhaltige GmbH irgendwann geben, die man gründen kann. Also damit beschäftige ich mich. Und wie sieht so ein Tag aus? Also es ist so eine bunte Mischung aus, morgens sind natürlich erstmal die Kiddies dran und da mache ich ein bisschen Sport, bin immer noch sehr sportverrückt. Und habe auch einfach tierische Angst vorm Altwerden. Und deswegen muss ich das auch machen. Und dann ist es eine Mischung aus Interviews, Podcasts, operativ arbeiten, also sich richtig hinsetzen und sagen, so, wie sieht denn jetzt dieser Gesetzesentwurf aus, zum Beispiel für diese Aktienrechtsänderung, Texte schreiben, Gastbeiträge. Und mir das nächste Projekt überlegen, in das ich meine Zeit stecken möchte. Denn ich bin jetzt nicht so die einfach irgendwie nur Bücher oder Papers rausbringen will. Ich will, dass die Dinge passieren. Ich möchte, dass sich wirklich was verändert.
Lass uns da doch voll gerne nochmal reingehen. Ich habe tatsächlich dein Buch auch hier liegen und habe da auch schon ein bisschen reingelesen. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ein paar von den Kapiteln habe ich schon gelesen. Vielleicht können wir uns da ja einfach mal so ein bisschen entlang hangeln, weil ich finde, dass du da auch so, so, so coole Tipps und Ideen irgendwie auch drin hast. Dass wir da einfach über ein paar Sachen nochmal ein bisschen tiefer sprechen. Dann kannst du vielleicht auch mal noch ein bisschen deine Ideen da erläutern. Vielleicht können wir einfach mal anfangen mit dem ganzen Punkt Politik und dann natürlich auch Bildung, was wahrscheinlich ja auch so der größte Aspekt ist, für den du ja auch bekannt bist. Ich finde das total spannend, weil ich glaube, jeder würde da zustimmen, dass da quasi noch Potenzial ist, wie man quasi die Schule von morgen gestaltet. Vielleicht kannst du ja einmal anfangen, so deine Vision zu erzählen quasi. Wo siehst du im neuen Land die Schule? Wie sieht da der Schulalltag aus? Welche Fächer gibt es dann? Da haben wir bestimmt noch viele Themen, über die wir dann sprechen können.
Ja, total. Bildung ist ein Riesenthema. Und beschäftigt mich, wie du sagst, schon sehr lange. Und ja, wo wollen wir da eigentlich hin? Also ich glaube, es geht nicht darum, die Schule der Zukunft zu digitalisieren und in einen Zustand zu versetzen, den wir jetzt gerade haben im Lockdown, dass jeder einzeln vor einem Gerät sitzt und man weder Lehrer noch Freunde sieht. Sondern es geht darum, dass Schule ein Ort wird, wo ich eben die digitale Welt genauso selbstverständlich lernen kann, wie ich sie nachmittags und am Wochenende und in meinem sonstigen Leben als junger Mensch anwende. Und das braucht neue Räume und neue Formate, denn sonst ist es wieder der Informatikunterricht, den ich schon in der Schule hatte, wo sich jemand da vorne hinstellt und sagt, so, heute nehmen wir Einsen und Nullen durch, sondern es soll angewandt sein und es soll was mit dem echten Leben zu tun haben. Und deswegen Räume zu schaffen, wo du mit Virtual oder Augmented Reality experimentieren kannst, digitale Werkstätten an den Schulen zu haben, wo man mit 3D-Druckern, 3D-Programmen, Software experimentieren kann. Ich glaube, das wäre meine große Hoffnung, dass wir das hinkriegen. Denn wir wollen ja in Zukunft nicht unmündige Konsumenten von amerikanischen und chinesischen Plattformen sein. Wir wollen da ja mitmischen. Wir wollen selber Apps rausbringen. Wir wollen hinter die Programme gucken können. Also deswegen ist meine Vorstellung der Schule von morgen, dass der Lehrer gar nicht mehr das Wissen den ganzen Tag nur vermitteln muss, sondern dass er mehr zum Lernbegleiter wird und die Schüler und die Schülerin an die Hand nehmen kann und mit ihnen Dinge besprechen kann des echten Lebens und sie da sozusagen ja, mit anleiten kann und nicht immer nur knietief in irgendwelchen Inhalten steht. Also das vielleicht zur Bildung. Und das ist dann irgendwo eng vernetzt mit Politik, denn Bildung ist in Deutschland Aufgabe des Staates und noch spezifischer Aufgabe der Länder. Die Bundesländer stellen die Kultusminister und die sorgen dafür, festzulegen, wie die Schulen ausgestattet sind, was da gelehrt wird. Und ich glaube, da haben wir uns es ein bisschen zu gemütlich gemacht. Da fehlt eine Vision, da fehlt aus meiner Sicht auch der Anspruch, eine echte Bildungsrepublik sein zu wollen. Und deswegen haue ich da mit Aktionen wie Wir für Schule oder so ein bisschen auf den Putz zu sagen, lass doch mal die Stimmen zu Wort kommen, die das jeden Tag alles machen und die alle Lösungen eigentlich schon verproben und lass nicht immer nur das nächste theoretische Papier irgendwie an die Öffentlichkeit kommen, denn das bringt, glaube ich, die Schule nicht voran.
Ich wollte das nämlich gerade fragen, also quasi wie am Ende, wie werden aktuell Entscheidungen gefällt? Das hast du jetzt schon ein bisschen, erzählt. Was kann man quasi irgendwie tun, um da das Curriculum mal zu ändern? Wer ist da am Ende in der Verantwortung?
Also in der Verantwortung sind die Länder. Die sind dafür zuständig zu sagen, was steht in den Lehrplänen. Jetzt haben wir da sicherlich ganz viele neue Sachen immer aufgenommen und so, aber wir haben eigentlich nie was weggenommen. Und ich glaube, diese Verantwortung, die müssen jetzt irgendwie eigentlich die Länder übernehmen. Und wir haben uns jetzt aber mit Wir für Schule überlegt, naja, was wäre denn mal, wenn wir einfach mal mit 50.000 Menschen uns überlegen, wie das Curriculum der Schule von morgen aussehen sollte. Und was gehört da rein und was gehört da auch nicht mehr rein? Ist das nicht eigentlich ein super Feldversuch oder ein Experiment, was man machen muss. Und ich glaube, deswegen kann man immer sich entweder auf die Position stellen und sagen, ich meckere einfach, wie es ist, oder man versucht es mal selber zu ändern, auch wenn man vielleicht nicht zuständig ist.
Kannst du noch mal ganz kurz erzählen von dem Hackathon, also Wir für Schule? Mhm. Du hast es ja mit initiiert, genau, also wie lief das ab und vielleicht auch, was ist dann jetzt am Ende rausgekommen bei den ganzen Überlegungen?
Also das lief so ab, dass Mitte Mai letzten Jahres, als alle im Lockdown waren und ziemlich wenig funktionierte an den Schulen, so viele Menschen mir geschrieben haben, ich mit so vielen Menschen gesprochen habe, die gesagt haben, wir machen hier eigentlich ganz coole Sachen und bei uns funktioniert das irgendwie total gut, aber es weiß ja keiner und die nächste Schule sucht wieder ihre eigene Lösung. Und da habe ich gedacht, was wäre, wenn wir einen Hackathon hätten, der in die Art interpretiert wird, dass es jetzt nicht nur Softwareprogrammierer sind, die da übers Wochenende irgendwas hacken, sondern dass wir Bildungsdeutschland einladen, vom Schulleiter über die Schulleiterin, Eltern, Lehrkräfte, Bildungsinteressierte und alle bringen ihre Ideen in 16 verschiedenen Themenfeldern ein, zu Sachen von sozialer Gerechtigkeit, Inklusion, digitaler Infrastruktur, Lehrpläne, Unterrichtsräume und so weiter. Und am Ende kamen 216 Projekte raus, von denen haben wir 15 Gewinner sozusagen ausgezeichnet und die dann mit Unterstützung versehen, dass die ihren Weg weitergehen konnten, um einfach mal zu zeigen, guck mal, es gibt schon ganz viele Lösungen, es gibt schon ganz viele gute Ideen, es gibt schon ganz tolle Menschen in diesem Land. Liebe Politik, hört denen doch mal mehr zu. Ihr müsst ja nicht immer alles alleine entwickeln und vielleicht ist das auch nicht mehr die beste Antwort auf die Zukunft, das immer alles so in seinen Blasen alleine entwickeln zu wollen. Ja, und da haben dann über 6.000 Menschen mitgemacht und dieses Jahr wollen wir es eben toppen und 50.000 aktivieren. Mal gucken, ob es klappt.
Mega, also erstmal richtig, richtig cool, dass du das auch gestartet hast. Ich habe das tatsächlich auch selber total viel irgendwie mitbekommen bei LinkedIn. Also richtig cool, wie präsent das auch war. Gibt es denn schon erste Ergebnisse? Also seht ihr jetzt schon quasi seit Mai, dass sich die Projekte entwickelt haben, dass es auch näher an die Schulen rankommt?
Ja, also es gibt total beeindruckenden Fortschritt. Es gibt ein Projekt, das heißt Digital Sparks. Das hat von Procter & Gamble und Rossmann und dem Deutschen Kinderhilfswerk 250.000 Euro bekommen, um ihre Lösung an Schulen zu verproben. Also so eine Pilotphase haben die sozusagen finanziert. Und da sind schon, ja, ich glaube, knapp 45 Schulen jetzt beteiligt an dieser Pilotphase, wo es einfach darum geht, Inhalte in die Schulen zu bringen, für die es bisher kein Fach gibt, die aber super relevant sind für die Kinder. Ja, von eben Themen wie Cyber Security, aber eben auch Themen wie Achtsamkeit. Also, dass du praktisch Sparks, heißt in dem Bereich einfach eine Sache, die dein Interesse sparkt, wo du sagst, da würde ich eigentlich gerne mehr drüber wissen, aber es passt halt einfach leider nirgendwo in den Lehrplan. Und da hat sich unheimlich viel getan. Und dann gibt es eben auch andere Projekte, die gab es auch schon vor Wir für Schule und die entwickeln sich jetzt einfach weiter und haben durch Wir für Schule vielleicht noch mehr Aufmerksamkeit erhalten. Aber klar ist eben auch, bis wir nicht auch Lösungen von außen in die Schulen reinlassen, und das geht hin bis zu Sachen wie Sofa-Tutor, Simple Club, Better Marks und so, was es da alles gibt, bleiben das natürlich so Parallelwelten. Also insofern muss das Ziel sein, dass diese Sachen auch an die Schulen andocken können, damit wir als Deutschland auch was davon haben, dass wir diese ganzen großartigen Lösungen entwickelt haben.
Bist du dann auch aktiv im Austausch mit der Politik, sag ich mal? Schafft man das, da dann auch den Zugang zu finden?
Genau, also unsere Schirmherren bei dem Hackathon sind das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Kultusministerkonferenz, das heißt die Kultusminister der Länder und Dorothee Beer als Staatsministerin für Digitalisierung. Und damit sind wir eng im Austausch mit denen, um eben zu sagen, was braucht es? Und jetzt mal in Bezug zum Beispiel auf das BMBF, die haben heute auch darüber gesprochen, wie kann man so eine nationale Bildungsplattform schaffen, wo diese Angebote alle andocken können, wo du so eine Art Zertifizierung hast, der Angebote, sind die DSGVO-konform, sind die Schullernplan relevant. Und dann kann im Idealfall in der Zukunft, also das ist jetzt noch Zukunftsmusik, eine Schule eine Schullizenz für ihre Schüler kaufen und dann können die aber auch wirklich auf alle Angebote zugreifen, wie so ein Spotify oder Streaming-Modell. Und ich glaube, das ist alles jetzt wichtig, dass wir nicht sagen, naja, wenn jetzt jedes Kind ein Gerät in der Hand hat oder das Internet an den Schulen schnell ist, dann können wir uns eigentlich wieder schlafen legen, sondern nee, dann fängt eigentlich die Herausforderung erst an, was wollen wir eigentlich unseren Kindern beibringen und was soll auf diesen Geräten überhaupt passieren und wie greifen wir auf die richtige Software, die wir dafür brauchen, zu. Und ich glaube, diese Hausaufgaben, die müssen wir jetzt machen und die hören auch nicht mit Corona auf, sondern die wurden durch Corona jetzt einfach beschleunigt, aber wären eigentlich eh fällig gewesen.
Ja, absolut. Das glaube ich auch, dass Corona da definitiv quasi jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um da dann anzusetzen. Dann lass uns doch mal quasi zu einem weiteren Kapitel kommen. Wir haben da natürlich jetzt auch schon drüber gesprochen, Politik. Da hast du nämlich auch ein paar ganz spannende quasi Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass man auch schon ab 16 wählen gehen sollte, oder auch, dass man ein richtiges Digitalisierungsministerium einführt. Vielleicht kannst du da ja noch mal so ein bisschen was zu deinen Ideen erzählen oder auch zu dem Better Politics Index. Was hast du dir dahinter gedacht?
Gerne. Also ich bin immer wieder beeindruckt von eurer Generation gerade, weil ihr einfach, wenn man jetzt mal sagt, das sind die 15- bis 30-Jährigen, um ihr mal irgendeine Zahl zu geben, ihr habt eine andere Art, jetzt wieder euch einzumischen. Ihr nehmt nicht mehr für gegeben, wie es ist. Ihr werdet laut, ihr werdet auch unbequem, also im positiven Sinne. Ihr wollt politisch euch engagieren, ohne dass das heißt, dass ihr in eine Partei eintreten wollt. Ihr wollt einfach was voranbringen. Und warum soll man dann erst mit 18 wählen? Und 16 ist eigentlich auch noch zu spät. Könnt ihr auch 14 dahin schreiben oder 12. Also die Zahl ist eigentlich egal. Aber Fakt ist, wenn wir ein Land sind, was immer älter wird und was folglich auch immer mehr Politik für Ältere wählt, wo ist das Korrektiv? Wo ist sozusagen die Zukunftslobby, die sicherstellt, dass die Themen auf die Agenda kommen, die eigentlich wichtig sind und nicht nur die, um es hier sicher zu Ende zu bringen? Also deswegen bin ich ein großer Verfechter davon, junge Menschen mit in Beiräte und an Tische zu setzen, in Talkshow-Runden. Gerade war der Kai Lanz von Exclamo, oder jetzt haben die diesen Krisenchat.de in Corona-Zeiten gelauncht. Der ist irgendwie 20 oder so und der saß dann bei Markus Lanz und da dachte ich so, das will ich mal mehr sehen, ja, so die jungen Gesichter, die auch noch nicht so taktisch daherreden, sondern einfach so, wie sie denken. Also deswegen, das ist, glaube ich, ein großer Impuls in meinem Buch, zu sagen, lass die jungen Menschen ran und mitmachen, die brauchen wir. Der Better Politics Index sagt im Prinzip, ich möchte wissen, welches Gesetz und wie die Politik auf die Themen einzahlt, die mir wichtig sind. Also wenn ich an Themen wie Nachhaltigkeit, Gleichberechtigung, Innovation, Wohlstand von morgen interessiert bin, dann möchte ich wissen, wie so eine Art Better Politics Index, tue ich oben das Gesetz rein, was da jetzt gerade durch den Bundestag läuft und gucke, auf welche Bereiche, die mir wichtig sind, zahlt sich das eigentlich aus, sodass ich am Ende einer Legislaturperiode sagen kann, waren das jetzt eigentlich 4 gute Jahre für unser Land oder haben wir hier einfach uns selbst verwaltet? Und das spiele ich da sozusagen an. Und generell im Politikkapitel rufe ich gerade meine Generation und die noch drüber auf, zu sagen, wir müssen uns mehr einmischen. Wir können nicht einfach immer nur auf unserem Sofa sitzen, uns freuen, dass es uns gut geht und über die meckern, die irgendwie es falsch machen, sondern das ist unser Land und unsere Zukunft, die wir hier gerade verspielen. Also da erwarte ich irgendwie mehr. Und ich glaube, das habe ich in dem Politikkapitel versucht, ein bisschen zum Ausdruck zu bringen.
Das ist auf jeden Fall auch rübergekommen. Also das Kapitel habe ich schon durch, fand ich total cool, also was du da schreibst. Sehr gut. Was ich auch noch spannend fand, du hast ja geschrieben von einer N-GmbH, also quasi ein neues Format der GmbH. Vielleicht können wir da auch noch kurz drüber sprechen. Glaubst du, das ist realistisch, dass das der neue Standard wird und was genau verbirgt sich dahinter?
Genau, also die N-GmbH soll so wie die G-GmbH, die gemeinnützige GmbH, eine Option im Handelsrecht, im Handelsregister sein, also im Gesellschaftsrecht zu sagen, ich gründe ein Unternehmen und statt, dass ich es in Form einer GmbH gründe, gründe ich es als N-GmbH. Und die Voraussetzung, die ich dafür erfüllen muss, ist, erstens, ich muss nicht nur klimaneutral wirtschaften, ich muss aktiv CO2 reduzieren jedes Jahr und das in einem Nachhaltigkeitsbericht darlegen. Ich muss mindestens 15% des Unternehmens an die Mitarbeiter geben. Also die Mitarbeiter müssen bis zu 15% am Unternehmen beteiligt sein. Und ich lege ein festes Spendenvolumen im Prozent des Umsatzes oder Gewinns fest, mit dem ich mich als Unternehmen gesellschaftlich engagiere. Und warum würde man das machen? Erstens, wir haben War for Talent, das wisst ihr Studenten ganz besonders. Ihr seid zu Recht wählerisch geworden. Ihr geht nicht mehr überall hin, nur weil da ein Gehalt lockt oder ein toller Arbeitsplatz, sondern ihr wollt einen Purpose haben. Ihr wollt wissen, für wen arbeite ich da? Zahlt das in die Dinge ein, die mir wichtig sind? Und die N-GmbH ist, glaube ich, ein gutes Signal Richtung potenzielle Mitarbeiter zu sagen, wir meinen das hier ernst mit dem Klimaschutz und der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist eben auch, dass nicht nur einer reich wird, wenn es klappt, sondern dass Mitarbeiter mit von der ganzen Sache profitieren und die Gesellschaft auch. Und zum Zweiten habe ich da reingeschrieben, müsste der Staat es natürlich auch begünstigen, indem er sagt, okay, solche N-GmbHs kann ich komplett online gründen, da muss ich nicht mehr zum Notar. Die kann ich online verwalten und im Idealfall werden Gelder von Investoren, die in N-GmbHs investiert werden, steuerlich begünstigt. Und dann hättest du die echte Chance, dass dieses nachhaltige Wirtschaften sichtbar wird und dass es nicht mehr darauf ankommt, ob irgendein einzelner Unternehmer das macht, aber keiner kriegt es mit, sondern dann könntest du plötzlich sagen, es sind im letzten Jahr 5000 N-GmbH in diesem Land gegründet worden und dann merkst du, guck mal, das ist eine Bewegung, wir sind viele, wir wollen diese Klimawende wirklich schaffen und ich glaube, das wäre ein Baustein.
Ja, ich finde das total spannend, weil ich habe das Gefühl, aktuell ist es noch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, also dass quasi die Unternehmen, wenn sie anfangen, sich zu engagieren, immer einen Wettbewerbsnachteil haben und dass aber quasi, wenn die Unternehmen nicht als Vorreiter vorausgehen, dann können die Konsumenten auch nicht nachziehen und deshalb finde ich das zum Beispiel eine richtig, richtig coole Idee. Ja, super, super spannend. Vielleicht, ich finde, also das klingt immer alles so gut, aber es ist oft als Einzelperson so wenig greifbar. Vielleicht können wir da ja nochmal so ein bisschen drüber sprechen. So dein Appell, sage ich ja jetzt mal auch an die Studierenden, die jetzt hier zuhören. Was würdest du sagen, was kann jeder Einzelne im Alltag ändern oder auch vom Mindset? Wie sollten wir an das ganze Thema rangehen?
Also ich glaube, jeder Einzelne, da seid ihr die Experten auch, ehrlich gesagt fast mehr als wir Ältere, kann bei sich anfangen, sagen, ich gucke auf die Etiketten der Lebensmittel, wo kommen die her, sind die um die halbe Welt geflogen worden oder regional angebaut worden. Man kann auf die ganzen Sharing-Angebote zugreifen. Ich meine, ihr macht eh kaum noch Führerschein, ihr seid gar nicht mehr so in diesem Mindset aus, jeder muss ein eigenes Auto haben. Also einfach dieser Überkonsum, den wir geschaffen haben und den wir einfach als normal betrachten, hinterfragen und sagen, muss ich eigentlich alles besitzen oder kann ich es mir nicht auch mit anderen teilen? Das kann, glaube ich, jeder Einzelne machen. Aber was kann er noch machen, um größer als er selbst oder sie selbst zu werden? Und ich glaube, in einem Zeitalter, wo Petitionen und Online-Kampagnen und Hashtags und Social Media ja die Möglichkeit geben, viele hinter sich zu vereinen, was in einer Welt früher, wo du nur auf die Straße gehen konntest und hoffen konntest, dass die Medien über dich berichten und möglichst viele kommen, noch nicht so in der Hand hattest, da muss man einfach sich überlegen, gerade wenn man auf Social Media Reichweite hat, wofür nutze ich die? Und gibt es vielleicht auch noch schlauere Dinge, als die nur für Schminktipps oder welchen neuen Turnschuh ich gerade gekauft habe, zu nutzen? Und kann ich nicht eigentlich auch da aufrufen zu Themen, die mir wichtig sind und möglichst viele mitreißen? Und ich glaube, das habe ich versucht in dem Buch zu beschreiben, dass jeder von uns ja nicht nur seine Stimme hat, sondern diese Stimme eben dann erst zum Sprachrohr wird, wenn ich richtig viele Menschen hinter mir vereine. Und ich glaube, das könnten wir noch viel mehr versuchen, gerade auch Social Media nicht nur so als Zeitvertreib und Zeitfresser zu betrachten, sondern auch als Ort, wo ich Gleichgesinnte zusammenrufen kann, um zu sagen, komm, da geht doch noch was Besseres in dem oder dem Bereich.
Ja, finde ich total gut. Also nicht nur zu konsumieren, sondern auch so ein bisschen zu produzieren.
Ja, und zu gestalten, genau.
Ja. Hast du denn vielleicht noch Tipps? Quasi bei uns jetzt im Podcast gerade ist so ein Riesenthema Diversität, also dass wir auch versuchen, mehr Frauen als Gäste zu kriegen und natürlich auch Frauen, die irgendwie unternehmerisch unterwegs sind. Da bist du jetzt natürlich ein super Beispiel. Hast du da irgendwie noch mal Tipps, wie man es schafft, irgendwie ernst genommen zu werden oder den Mut aufzubringen, die Sachen überhaupt in die Hand zu nehmen? Wie hast du das bis jetzt wahrgenommen?
Also ich glaube, zum einen wäre so mein, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre sozusagen, dann würde ich zum einen einfach mir viel mehr vornehmen, nicht zu sehr darauf zu achten, was andere über mich sagen. Das ist, das war mir mit 20 und so, das hat mich nicht blockiert, aber ich habe mir viel zu viel Gedanken darum gemacht und viel zu viel Zeit damit verbracht. Und am Ende hätte ich die Zeit besser in Dinge gesteckt, die was bewegt hätten oder meine Karriere vorangebracht hätten und so. Und ich glaube, dazu neigen Frauen so ein bisschen, dass sie Angst vor Gegenwind haben, Angst vor Kritik, die schon von vornherein ausschließen wollen, deswegen schon besonders angepasst sein wollen und so. Und wenn man zu angepasst ist, dann ist man ja nicht mehr, bringt man nicht mehr die Stärke mit, die man eigentlich hat, sondern stellt man sein Licht eigentlich unter den Scheffel. Also das wäre so das eine. Und das andere ist, es gibt einfach kein Nachteil, eine Frau zu sein. Also müssen wir auch aufhören, es so opfermäßig anzugehen. Und wir sind genauso schlau, wir sind genauso lebensfroh, wir können genauso, siehe Kamala Harris und so, große Ämter bekleiden. Wir können ins All fliegen, tolle Astronautinnen kennengelernt in den letzten Jahren. Also es gibt nichts, was wir nicht werden können oder sein können. Dann müssen wir es uns aber auch zutrauen. Und dann müssen wir eben auf die Frage, was willst du werden, auch mal Olympiasiegerin antworten, auf die Gefahren, dass jemand sagt, oh Gott, ist die irgendwie überheblich oder was denkt die denn, wer sie ist oder so. Nee, ich sage ja nicht, dass ich es hätte werden können, aber ich wollte es zumindest mal sein. So, und ich glaube, wenn wir dieses Dream Big immer so zurechtstutzen, bevor wir es aussprechen, weil wir denken, nee, das ist doch jetzt auch irgendwie eine Nummer zu groß, dann werden wir halt auch nie eine große Nummer. Und das wäre so meine Ermutigung. Einfach mal große Sachen rausstellen, ein bisschen bold sein und es aushalten, wenn einer sagt, sag mal, wie willst du das erreichen? Sagst du, ja, ich will es zumindest versuchen.
Ja, das finde ich total cool. Ich kenne das auch von mir selber, dass man dann immer zu vorsichtig ist und dass man immer das Gefühl hat, man muss alles schon können, bevor man überhaupt irgendwas versucht. Aber meistens ist es ja genau andersrum, dass man es lernt dadurch, dass man es einfach macht.
Total. Und man muss sich auch nicht gleich am Anfang immer bedanken. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben, dass ich hier sein darf. Also, ich weiß gar nicht, ob ich dem gerecht werden kann. Doch, wenn Sie dich eingeladen haben, haben Sie da ja offensichtlich einen Grund für. Da musst du dich jetzt nicht erstmal die ersten 10 Minuten bedanken. Da können die sich freuen, dass du da bist.
Ja. Ja, cool. Das finde ich eine sehr gute Einstellung. Hast du denn jetzt noch abschließend irgendwelche Tipps? Also wir Studierenden, wir sind gerade, quasi viele von uns stehen irgendwie vor dem Abschluss, gehen auf Jobsuche oder bleiben auch im Unternehmen, sind dann quasi in der ersten Festanstellung oder versuchen was Eigenes. Was würdest du sagen, mit welchem Mindset sollte man da auch in so eine Zeit reingehen?
Also erstmal das Mindset, auf euch kommt es an. Also it matters, ja, was ihr macht. Mhm. Das heißt, es ist nicht so, dass wir in einer Wohlstandsgesellschaft leben und jetzt kommt ihr noch dazu und bringt auch noch ein bisschen mehr Wohlstand, tragt den auch noch bei. Sondern nee, wir haben eigentlich wirklich als Europa oder Deutschland nicht mehr dieses Narrativ, dass wir genau wissen, wo wir in 10 oder 20 Jahren stehen und dass wir einfach nur genauso weitermachen müssen. Das heißt, wir brauchen junge, kritische Geister, die bereit sind, Sachen zu hinterfragen, die Unternehmer und Unternehmerinnen werden wollen, die also auch bereit sind, ins Risiko zu gehen und mal selber zu gründen oder in Konzern oder Festanstellungen Sachen auf den Prüfstand zu stellen und sich nicht damit abzugeben, dass es einfach immer so war. Und trotzdem sind die Anfangsjahre nach der Uni nicht die Jahre, wo man in Minute 1 erstmal irgendwie denkt, dass alles sich nach der eigenen Pfeife oder Nase richten sollte, ja, sondern es wird sicherlich auch eine Phase geben, wo man einfach erstmal beweisen muss, dass man gut ist und dass man zu Recht Gehör findet. Und das ist vielleicht manchmal was, was euch schwerer fällt als uns noch. Bei mir war klar, wenn ich von der Uni komme und in den Job, dann bin ich erstmal das kleinste Licht und dann muss ich erstmal zeigen, dass ich was kann. Und weil ihr eben schon viel früher über Themen nachdenkt, wo wir noch mit 30 nicht drüber nachgedacht haben, kommt ihr mit einer anderen Erwartungshaltung in die ersten Jobs und lauft da dann wahrscheinlich manchmal gegen die Wand. Das ist auch nicht schlimm, lauft da weiter gegen. Aber resigniert dann nicht sofort und sagt, okay, hier bin ich falsch, sondern überlegt eher, wie kann ich diese Umfelder ändern? Wie kann ich Gleichgesinnte hier suchen? Wie bringen wir diese Dinge in die Zukunft? Und sozusagen verschreibt euch dem größeren Ziel und denkt nicht zu jedem Zeitpunkt nur, ich bin jetzt hier gerade nicht glücklich, sondern fragt euch eher, habe ich hier einen Hebel? Ich glaube, das ist die entscheidende Frage.
Ja, cool. Ich finde das total gut. Ich finde eigentlich, sowas müsste man sich jeden Morgen dann noch einmal sagen. Ich finde genau, was du sagst, dann dieses, auf uns kommt es an. Also einfach ja, sich da auch selber ernst zu nehmen, dass man da irgendwie die Macht hat, was zu verändern, wenn absolut, man dann irgendwie Bock drauf hat.
Also ich wünschte, ich wäre jetzt gerade noch mal 20, weil ich habe das Gefühl, die nächsten 10, 20 Jahre, das sind so krasse Weichenstellungen, die wir da haben werden. Und das braucht so eine Kraftanstrengung von vielen. Und deswegen, ja, die jungen Menschen an die Front und mithelfen, mitdenken, mitmachen, mithinterfragen. Das kann es gar nicht genug geben in diesem Land.
Und man merkt ja auch, das gibt gerade so eine krasse Dynamik, ne? Ob es jetzt die Nachhaltigkeit ist oder Gleichberechtigung. Also es ist ja gerade auch wirklich so, was du auch zu Beginn gesagt hast, dass jeder irgendwie die Chance hat, mitzureden, weil einfach das ganze Land quasi auch in Aufbruchsstimmung ist, habe ich das Gefühl.
Ja, und weil du so denkst, also diese Krise, die kann jetzt nicht einfach nur eine Krise gewesen sein und dann ist sie in 3 Monaten um und danach ist alles wieder wie vorher, sondern wenn das jetzt schon so unbequem war, die letzten 12 Monate, dann müssen wir daraus jetzt aber was machen und dann müssen jetzt Dinge einfach mal gehen, die vorher jahrelang nicht gingen, damit es einen Sinn hat, ja, weil wir müssen jetzt nicht unsere Energie darauf verschwenden, alles wieder aufzubauen, wie es gestern war.
Ja, voll, cool. Also ich finde es total gut. Ich gehe jetzt total inspiriert hier aus diesem Gespräch raus, wenn wir jetzt zum Ende kommen. Also vielen, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir machen das sehr auch immer gerne, so, dass wir bei Instagram dann so Zitate noch posten aus dem Gespräch. Da fallen mir jetzt schon so viele ein, die wir von heute nehmen könnten. Also wirklich ein riesen, riesen Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, sowas kann man sich noch viel öfter anhören, um einfach mit einer ganz anderen Energie nochmal an die Themen ranzugehen. Also danke dir für die Inspiration und dein Engagement.
Sehr, sehr gerne und vielen Dank an dich. Hast du top gemacht. Mich selten so wohl gefühlt in einem Podcast. Danke.
Ach, danke dir. Das freut mich sehr. Danke, Verena. Bis dann. Ciao.
Ciao.
So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich nach diesem Gespräch. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback und freuen uns ansonsten, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dann.